Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zum More und Mehr Kreuzfahrt Podcast. Heute bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe einen Gast aus der Schweiz. Thomas Illis, Unternehmensberater, Kreuzfahrtanalyst, Dozent. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
Dankeschön für die Einladung, wieder mal. Lieber Matthias, ich freue mich.
Und wir haben sonst schon gesprochen über die ganze Welt verteilt. Ich glaube, wo hast du gesessen? In Miami und ich in Kapstadt oder irgendwie sowas?
Ja, wir waren schon an verschiedenen Orten der Welt. Ich auch schon in Piräus. Dann war ich mal ganz profan in meiner Heimatstadt Luzern. Du dafür wieder irgendwo ganz
anders. Ja, genau. Also, das ist immer. Und irgendwie habe ich gedacht, so Mensch, in Hamburg ist es doch eigentlich am schönsten. Und jetzt haben wir mal hier die Hamburg Cruise Days und die Sea Trade Messe genutzt, um uns hier in Hamburg zu treffen. Also insofern freue ich mich sehr. Ja, mit etwas Glück hätten wir uns auch ganz woanders getroffen, nämlich da waren wir gerade ja nicht gemeinsam unterwegs, aber wir waren zufällig beide unterwegs in Norwegen auf der Küstenroute, Postschiffroute, du mit Havila, ich mit Hurtigruten. Aber bevor wir gleich darüber sprechen, dachte ich, wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, wie bist du eigentlich zu den Schiffen gekommen mal?
Also das war für mich wirklich schon von Kindsbeinen hat mich die Schifffahrt einfach fasziniert. Jetzt kannst du dir vorstellen, als Schweizer ohne Anbindung an Meer, hier ist das Meer ja auch zwar nicht gerade vor die Haustür, das wissen viele auch nicht, ne? 120 Kilometer muss man schon von die Elbe runter, bis man am Meer ist, aber man hat es natürlich immer vor der Tür, die Schifffahrt. Ich hatte das nicht. Und als ich das erste Mal war, ich so ungefähr 4 Jahre alt, hatten wir eine Fährreise gemacht von Travemünde nach Kopenhagen. Damals existierte diese Linie noch und ich war hin und weg. Also die Weite des Meers, die Größe der Schiffe, damals ein klitzekleines Schiff, also für damalige Verhältnisse groß, heute würde man lachen darüber. Aber das hat mich so fasziniert und dann hat mich mein beruflicher Weg wirklich in die Schifffahrt gebracht, dass ich also das mal die wirtschaftliche Seite, ich habe Generalagentur auch geleitet in Genf dann für Schifffahrt, bin dann in den Journalismus rein und auch in die Industriefotografie rein und habe dann gemerkt, dass eigentlich Schifffahrt durch die komplexe Vernetzung, das wirst du sicher bestätigen. Ich kenne eigentlich fast keine andere Branche, die so komplex mit verschiedensten Bereichen vernetzt ist wie Schifffahrt. Bin ich immer wieder da auf die Schifffahrt gekommen und habe das dann immer wieder weiter ausgebaut und jetzt eben, wie du auch vorhin genannt hast, Dozent und Hochschulen, aber auch Unternehmensberater, Kommunikationscoach, Leadership, Geschichten, Führungssimulation, all das findet sich in der Schifffahrt wieder. Und last but not least, ich bin einfach gern auf dem Meer und je stürmischer für mich übrigens, desto besser.
Oh, wirklich?
Obwohl ich Schweizer bin.
Oh mein Gott, weil das war, glaube ich, das, was mich so als Kind, das hat mich total gestört. Also ich erinnere mich an Fahrten, da gab es noch diese Butterfahrten auf der Nordsee, fürchterlich schaukelig auf so kleinen Schiffen oder mal damals Englandfähre, Rotterdam, Hall, fürchterlich wackelig und so.
Ja.
Also das war es gar nicht. Was war dein erstes so richtiges Kreuzfahrtschiff, sage ich mal?
Ja, wenn ich das noch wüsste. Ich glaube, das war wirklich die Norway, die alte Norway noch.
Die legendäre.
Die legendäre ehemalige SS France, die mittlerweile auch nicht mehr existiert. Ich glaube, da war ich das erste Mal auf einem so richtigen Kreuzfahrtschiff. Heute würden wir auch wieder sagen, das ist gar kein richtiges Kreuzfahrtschiff mehr. Ehemaliger Liner, ne?
Ja.
Aber ja, das war das Erste. Und dann natürlich unzählige weitere.
Jetzt wird man ja natürlich immer gefragt, auch wenn man das Ganze beruflich macht und im Grunde ja das nimmt, was kommt sozusagen. Aber trotzdem fragen natürlich dann viele immer lieber großes Schiff oder lieber kleines Schiff.
Ich muss diese Antwort zweiteilen. Ich war lange Zeit immer der Meinung, dass mir die kleineren Schiffe besser gefallen. Das ist eigentlich auch jetzt noch so, weil du einfach mehr Zugang zum Meer hast. Die Elemente mehr spürst auch familiärer, intimer. Aber, und das soll ja keine versteckte Werbung sein, aber wir waren jetzt zusammen auch, also nicht zusammen, wir haben ja die Icon of the Seas und dann jetzt warst du auf the Star of the Seas. Muss schon sagen, Royal Caribbean hat mit dieser Schiffsklasse etwas gemacht, wo ich sogar die großen, riesengroßen Schiffe wirklich spannend und auch angenehm finde. Insofern muss ich sagen, beide Welten erschließen sich mir.
Ja, heute sprechen wir über klein und wir sprechen, das ist ja den Anbietern sowohl Havila als auch Hurtigruten immer wichtig, wir sprechen nicht über Kreuzfahrt. Auch wenn man sagen könnte, naja, was ist da jetzt eigentlich der Unterschied? Darüber werden wir sicher auch drüber sprechen. Die Küstenroute, Postschiffroute, etwa 400.000 Menschen fahren damit pro Jahr. Und von Bergen nach Kirkenes sind es ungefähr so 2700 Kilometer, also ganz schöne Strecke.
Ja, das heißt eine Rundreise 5000 Kilometer.
Ja, ja, ist irre.
Das
irre.
Ist die Hälfte von 10.000.
Und das in einem Land, ja.
Das Wahnsinn.
Ist, das würden wir hier Wahnsinn. In Deutschland, mal gut, nicht mal im Land hinkriegen, auf dem Landweg sozusagen. Anfänge waren Ende des 19. Jahrhunderts und da ging es zunächst halt überhaupt gar nicht um Tourismus, ne?
Ja, ich meine, man muss sich mal vorstellen, Norwegen ist ja hat eine unglaublich zerklüftete Küste. Ja. Und wie du schon auch erwähnt hast, Norwegen ist groß. Also das unterschätzt man oft, weil für uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Hamburg, da ist es ist weit im Norden. Ihr habt natürlich eine skandinavische Nachbarschaft unmittelbar, was wir in der Schweiz nicht haben. Aber trotzdem, man geht nach Bergen, Oslo und dann weiß man, dass es da noch irgendwie in Norden geht. Aber man ist sich gar nicht bewusst, wie lange es da noch Richtung Norden geht.
Ja,
und dann eben über 100, man muss sich das mal vorstellen, über 100.000 Kilometer Küstenlinie hat Norwegen. Also da gibt es natürlich ganz viele Orte, die extrem auch abgelegen sind, die absolut angewiesen sind darauf, irgendwie eine Verkehrsanbindung zu haben. Das geht mit dem Auto nicht, das geht nicht so ohne weiteres, das geht auch mit dem Flugzeug nicht immer ohne weiteres, weil du musst Flughäfen haben, du musst auch wettermäßig das hinkriegen. Und da waren und sind die Schiffe natürlich nach wie vor eine wichtige Lebensader.
Und so ist das eben alles mal entstanden. Der Tourismus kam später erst. Wie oft warst du schon auf der Strecke unterwegs?
War einige Male, aber ich habe jetzt gerade mit Havila hatte ich das Glück, dass ich einmal im Winter die volle Rundreise 12 Tage machen konnte und im Sommer. Und ich habe das bewusst gemacht, weil ich wollte mal schauen, ja, wie ist eigentlich der Unterschied zwischen Winter und Sommer? Darüber werden wir ja vermutlich auch noch reden. Sprechen, genau. Aber ich kann nur schon das sagen. Also es gegensätzliche, als das kann man sich fast nichts vorstellen, weil Norwegen im Winter, Norwegen im Sommer. Totale Gegensätze.
Ganz was anderes. Ich war zweimal relativ kurz nur, also einmal waren es 3 Nächte, einmal 4 Nächte und genau komplett 12 Tage, 11 Nächte. Man hat mehr als 30 Häfen und entsprechend sind dann natürlich die Stopps teilweise nur recht kurz. Ja, und dann fragt sich natürlich der ein oder andere, der sich jetzt mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt hat, wie sinnvoll ist denn das so aus touristischer Sicht, wenn man da jetzt nur ganz kurz hält?
Ja, also dazu vielleicht 2 Dinge. Das erste ist, deshalb würde ich auch dafür plädieren, die ganze Rundreise zu machen. Also von Bergen nach Kirkenes und wieder zurück, weil diese Häfen, das sind zwar die gleichen 34 beziehungsweise 33 zurück, eine ganze Menge, wie du richtig gesagt hast, da hat man nicht immer Zeit. Die werden zum Teil auch nachts angelaufen.
Ja.
Aber in verschiedener Reihenfolge und zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Aufenthaltsdauern auch, je nachdem, ob man nordwärts oder südwärts fährt. Insofern, wenn man beides macht, die ganze Rundreise, kriegt man schon eine schönen Eindruck. Aber natürlich, du hast nicht überall, wie bei normalen Kreuzfahrtschiffen, mehrere Stunden Aufenthalt. Das sind einige wenige Häfen, wo man das hat.
Ja.
Bei anderen sind es dann zum Teil nur 10 bis 15 Minuten. Zum Teil kann man gar nicht raus.
Ja.
Aber man hat natürlich immer die Aussicht, die man hat und das Erlebnis, diese Häfen anzulaufen, wegzufahren. Das hast du vermutlich bei dir auch bemerkt. Die Leute sind total geflasht. Die finden das total interessant, wie man ganz nah und eben auch authentisch das Leben in Norwegen so miterleben kann.
Absolut, ja.
Fast schon wie eine Flussfahrt. Man hat dann zwar manchmal Strecken, die dann übers offene Meer fahren, aber eigentlich ist man immer in Landnähe und das fasziniert viele Leute. Also man muss auch nicht überall immer nur aufsteigen, weil es sind ja auch zum Teil sehr kleine Häfen, wo es gar nicht so viel zu schauen gibt.
Ja.
Aber weiter, was noch spannend ist, die bieten ja auch zum Teil Touren an, dass du einen Hafen verlassen kannst. Da kannst du über Land irgendeine Tour machen und kannst das Schiff später wieder besteigen. Also insofern macht es natürlich auch touristisch Sinn, dass man kurze Hafenliegezeiten hat, weil man kann dazwischen, kann man das Land auch drin eigentlich entdecken. Das ist ja bei Kreuzfahrtschiffen auch wieder weniger
oft der Fall. Genau. Und was ich halt spannend finde, es ist genauso tauglich auch für Aktivurlauber, die nun sagen, sie sind nur ein paar Tage dann mal an Bord, sie nehmen ihr Fahrrad mit oder meinetwegen auch ihr Auto oder sie kommen ohne alles, gehen nur ein paar Tage an Bord. Das finde ich durchaus ganz spannend. Ja, aber viele fragen sich dann auch genauso, wenn man also, man genießt die Landschaft, aber was macht man denn den ganzen Tag? Guckt man dann nur raus? Das ist auch so eine Frage, glaube ich, die sich viele stellen, ne?
Ja, gut, also ich kann ja mich nicht unbedingt als den typischen Prototypen vielleicht nehmen, aber ich kann dir sagen, was ich gemacht habe und was ich gesehen habe, was andere gemacht haben. Also ich war natürlich, und das ist übrigens etwas, was auch viele andere gemacht haben, Kamera. Also wenn du Fotoenthusiast bist, da kannst du dich nicht daran satt sehen. Mhm. Also die Leute rennen wie verrückt rum mit Riesenkameras, mit riesen Teleobjektiven, also im groben Geschütz. Und ich war da auch extrem aktiv, weil es ist einfach unglaublich, von Wetter her, von der Szenerie her, von der Natur her, das wechselt im Minutentakt. Mhm. Und das ist schon mal extrem eindrücklich zu sehen. Dann gibt's natürlich Leute, das sind die älteren Leute, die sitzen da einfach und schauen sich das an, was sie sonst zu Hause nicht so tun könnten, oder zumindest hätten sie nicht so eine unglaublich abwechslungsreiche Szenerie. Ja. Aber auch wenn du wirklich interessiert bist an Maritimen, an Schifffahrt, am Beobachten, vor allem was die Natur betrifft, was die Szenerien betrifft, es wird dir nicht langweilig. Man rennt wirklich viel herum. Mhm. Das Schöne an diesen Schiffen, das hast du ja bei Hurtigruten auch, das haben beide, viele Außendecks. Man hat wirklich schöne Außendecks. Man hat Zugang wirklich zu wunderbaren Viewing Points, wenn man das so Englisch sagen kann, Aussichtspunkten. Das wird schon genutzt. Mhm. Abgesehen davon, okay, du hast einen kleinen Whirlpool auch und so, aber das sind ja nicht die Dinge, für die man auf das Schiff geht. Ne?
Nee, klar.
Es ist anders wie auf dem Icon of the Seas oder Star of the Seas. Das ist völlig ein anderes Konzept.
Genau, da ist das Schiff dann das Ziel und hier ist natürlich das Land einfach das Ziel. So kann man es eigentlich sagen. Wobei ich sage immer so ein bisschen, ich finde ja auch die Menge an Schönheit, die ein Mensch so aufnehmen kann, finde ich, ist auch ein bisschen begrenzt. Also ich gucke dann und denke, ach Mensch, schön. Aber dann denke ich so nach einer Stunde, es war immer noch schön, aber dann denke ich auch irgendwann so, ja.
Ja, also ich habe das bei mir festgestellt, dass sich kein Sättigungsgrad eingestellt hat. So, weil ich war immer wieder erstaunt, oh, jetzt was da drauf, der Berg jetzt, oh, dieses Licht jetzt plötzlich wieder. Und natürlich, es kommen einem viele Schiffe entgegen. Ja. Also wenn man Schifffahrt mag, norwegische Schifffahrt ist extrem interessant, sehr abwechslungsreich. Also diese maritimen Szenerien, aber eben auch einfach Wetter, Licht, das hat sich so oft verändert. Manchmal ist man in Gebieten unterwegs, da hat man das Gefühl, man ist in der Karibik. Da wird das Meer plötzlich so türkis. Mhm. Und dann plötzlich hat man wieder Schneeberge, auch im Sommer, abwechslungsreiche Landschaften, ja, die man sonst sich so gar nicht vorstellen konnte. Ich habe mir immer so überlegt, so Avatar, der berühmte Film. Ne? Ja. Es ist so ein bisschen Avatarland, finde ich. Nicht tropisch, aber von den Farben, von der Intensität, einfach etwas, was man selten erleben kann. Und insofern, mir wurde es nicht langweilig.
Nein. Ich glaube, es ist mein persönliches Problem ist dann immer, weil ich denke dann, ich bin ja dann zum Filmen da.
Ja.
Und dann denke ich immer so, wenn du jetzt den ganzen Tag nur da sitzt und in die Landschaft guckst, dann ergibt sich noch kein Film, sag ich mal.
Das
ist, glaube ich, meine Schwierigkeit.
Weil du ja auch viel auf die Infrastruktur und auf das Bordangebot natürlich. Genau, wenn du jetzt wenig Bordangebot hast.
Und dann denkt man so, ich kann jetzt die Landschaft zeigen, die ist traumhaft, aber irgendwie.
Ja, wie lange hält das jemand aus? Ne?
Ja, genau. Ja. Also ich würde aber nichtsdestotrotz, ist überhaupt, finde ich, völlig außer Frage, Norwegen ist eines der schönsten Fahrtgebiete für Schiffsreisen weltweit, würde ich sagen. Ne? Also ich meine,
ich bestätige das absolut.
Schwer zu vergleichen, aber ich war ja nun im Juni oder wann, ja, in Alaska auch. Ich war auch schon mal in den chilenischen Fjorden.
Auch
das
toll.
Das ist auch alles sehr schön, aber ich sag mal so, dafür, dass wir hier gar nicht so weit reisen müssen, um dann in Norwegen zu sein, ist das eigentlich so, eigentlich für mich so der Sieger, würde ich sagen, so zwischen den ganzen Zielen.
Absolut, absolut.
Ja. Was natürlich aufgefallen ist, wenn man dort an Land geht, ich meine, der Schweizer merkt das gar nicht, ihr seid ja das viel reichere Land, wahrscheinlich ist es doch ganz schön teuer in Norwegen, ne?
Ja, da sprichst du was sehr Wahres an. Sogar wir Schweizer haben das gemerkt, dass es doch teuer ist. Ja, klar. Ich wage gar nicht daran zu denken, wie das dann eben dann wirkt, diese Preise. Ja. Du hast mir ja mal gesagt, dass du in der Schweiz warst. Schweiz ist schön, aber so unfassbar teuer. Du
erinnerst dich
hast
an,
du mal, ich erinnere mich daran, dass du mal gesagt
See,
hast.
Meine Güte.
Boah. Genau. Und natürlich, das Preisniveau ist teuer. Und also Norwegen ist kein Billigland. Nee. Und auch Hurtigruten und auch Havila, das sind keine Billigangebote. Ne? Können wir vielleicht noch darüber sprechen, warum das so ist, ne? Wegen genau. Besatzung und alles. Aber das Preisniveau ist nicht billig, eine Reise dahin ist nicht billig. Insofern müssen wir uns jetzt vielleicht auch noch nicht fürchten, dass wir eine riesen Overtourism-Debatte haben. Mhm. Wir haben zwar mittlerweile eine, aber der Preis reguliert natürlich schon gewisse Dinge auch.
Ja gut, aber das muss irgendwo auch sein, sonst wäre es irgendwie auch nicht so gut, glaube ich. Ne?
Nee.
Genau, Alkohol an Bord ist natürlich traditionell in Norwegen teuer.
Ich bin ein großer Weinliebhaber.
Ja.
Aber wenn ich nach Norwegen fahre, dann weiß ich, dass ich meine Leidenschaft für Wein vielleicht in meinem Weinkühler in Luzern zu Hause lasse.
Ja.
Und mal einfach mal ein paar Wochen auch ohne Wein leben kann.
Ja, hat auch durchaus.
Dafür gibt es ganz blöd, andere aber Sachen.
Seine Vorzüge durchaus.
Absolut. Dafür gibt es andere Sachen, die man die ich bei mir nicht habe. Also
absolut. Genau. Wir haben gesagt, kurze Stops gibt es. Es gibt längere Stops, teilweise führen die über Land, aber man hat dann eben auch mal so 2,5 Stunden beispielsweise, habe ich auch gehabt.
Ja, sogar mehr zum Teil. 3, 4 Stunden gibt's, sogar eine Trondheim.
Genau. Da muss man sagen, dann an dem einen Stopp. Jetzt, oh Gott, bei den ganzen Häfen, wenn ich die jetzt alle noch nennen könnte, kann ich dir sagen, wie heißt der jetzt? Meine Güte, das jetzt.
Ja.
Das war dann mit einer Wanderung, da fährst du ein bisschen mit dem Bus, wanderst so ein bisschen wieder zurück, ist man dann schon so bei 140 Euro. Das war dann schon, denkt man so, naja. Aber ich glaube, wenn du nur so ein enges Zeitfenster hast, kannst du es natürlich auch schlecht auf eigene Faust machen, wenn es darum geht, noch irgendwo hinzufahren. Natürlich geht es mit dem Taxi, aber irgendwie will man sich das nicht so vorstellen bei so einem ganz engen Zeitfenster, dass man das selber macht, ne? Oder? Wie was denkst du?
Ja, ich denke, weil das Gute ist natürlich, dass wenn du das Schiff verpassen solltest, dann kommst du in der Regel.
Ja,
in der Regel kannst du dann schauen, wie du noch irgendwie zum nächsten Hafen kommst. In der Regel, es gibt gewisse Dinge, gibt Destinationen, wo es ein bisschen schwieriger sein kann, aber es ist ja nicht so. Ich war mal vor ein paar Jahren, war ich mal auf den Färöern und ich wusste, Next Stop wird USA sein.
Mhm.
Also wenn ich das Schiff in den Färöern verpasse, dann, sorry, dann, ich will jetzt nicht sagen, wo ich dann bin, am A, ne? Aber, aber das sollte man lieber nicht tun.
Ja.
Aber hier ist es insofern entspannter, dass das Schiff ja eigentlich immer eigentlich in der Region bleibt, wo man auch, wenn man es mal verpassen würde, man kriegt es wieder. Aber ja, es ist auch nicht billig. Du hast recht, also diese Ausflüge sind recht teuer, finde ich auch. Auf der anderen Seite hast du aber keine Alternativen und das muss man einfach mit einbeziehen und mit einplanen.
Ja.
Du kriegst aber Einblicke eben auch von Land und Leuten, die sehr authentisch und sehr natürlich sind, eben von Leuten, die wirklich auch da stolze Norweger sind und stolz auch ihr Land auch präsentieren. Und das macht halt schon noch auch den besonderen Reiz aus. Und wie du sagst, wenn du dann irgendwie auf den Berg hochkraxeln musst und dann wieder zurück und so und runter, die Natur ist nicht zu unterschätzen.
Ja.
Ich bin froh, wenn ich da jemand habe, der weiß oder die weiß, wie es da zugeht und wie man sich verhalten muss. Alleine in Norwegen, das ist schon eine Wildnis zum Teil da, ne?
Würde ich auch sagen. Hast du jetzt organisierte Ausflüge auf der Sommerreise gemacht? Oder?
Ich habe 2, 3 gemacht, aber wenig. Ich habe eher wenig gemacht, weil ich war so beschäftigt mit meinen Fotografiergeschichten und so und Beobachtungen. Also ich bin nicht der Typ, der das auch oft macht. Ich mache das aus beruflichen Gründen mal, um zu schauen, wie ist es, wie wird das gemacht. Ich bin eher der sehr individuell unterwegs ist, wenn es irgendwie geht. Aber natürlich muss man mal schauen, wie sieht das Angebot aus. Und die machen schon echt gute Sachen, aber es ist auch da nicht ganz von der preiswertesten Art.
Naja, gut, aber wie das Land. Insofern,
zum Land.
Es passt genau. Also es passt ins Gesamtbild. Aber wenn man es weiß, sage ich mal, dann ist es keine Überraschung. Dass es
richtig. Halt, plant das einfach mit ein,
wenn ihr das macht. Also wir beide kennen den Sommer und den Winter da. Im Sommer ist natürlich das große Thema da die Mitternachtssonne. Und das Trendthema seit einigen Jahren im Winter, die Nordlichter. Also gefühlt, da habe ich mich mit dem Expeditionsleiter darüber unterhalten, auf unserem Schiff, auf der Nordlösio. Nordlichter, das ist irgendwie erst in diesen letzten Jahren ist das so ein Hype gefühlt entstanden.
Ja,
ne?
Ja,
mit
absolut.
Nordlichtgarantie, glaube ich, zum Teil, ne, geben die Anbieter.
Ja, das macht Havila auch, dass wenn du dann keine Nordlichter siehst, dann könntest du dann wieder bis zum gewissen Zeitraum die Reise nochmal wiederholen, kostenlos. Also das wird dann schon irgendwie so auch vermarktet.
Und mein erstes Mal in Norwegen, das war dann eben im November, also auf der Küstenroute, jetzt nicht generell in Norwegen. Und ich hatte vorher so gedacht, ach Mensch, jetzt hast du das dazu gesagt. Das ist da bestimmt kalt, das Wetter in Norwegen ist ja eh unberechenbar. So, ich war unglaublich angetan von diesem traumhaften Licht. Das war im Winter, das war einfach, also natürlich geht die Sonne irgendwann unter, dann ist dunkel. Aber wenn die Sonne da ist, das war während dieser Reise traumhaft schön. Wir sind mit dem Katamaran in den Geiranger Fjord reingefahren. Also das war ganz toll. Von daher hat das durchaus der Winter durchaus seine Berechtigung. Auch wenn man vielleicht erstmal denkt so, ach Mensch, Winter in einem Land, wo jetzt eh nicht immer jetzt zwingend gutes Wetter ist, ne? Also.
Ja, aber ich glaube, Winterreisen sind mittlerweile sehr im Trend. Mhm. Und wenn man sich mal überlegt, ja, auch zum Beispiel Lappland, Hunde, Husky-Safaris in Lappland zu machen, auch in Finnisch-Lappland oder Norwegisch-Schwedisch-Lappland, das hat unheimlich an Popularität gewonnen.
Ja.
Ist auch nicht ganz billig, ganz abgesehen davon. Aber es gibt Leute, die das gerne machen. Und ich finde, so richtig schöne Winterlandschaften, zumal wir in unseren Breiten, zum Teil gar nicht mehr Schneegarantie haben.
Ja.
Das Problem haben wir ja auch in der Schweiz, dass wir schon sehr hoch gehen müssen, um da noch Schneegarantie zu haben.
Ja.
Viele Skigebiete in der Schweiz nicht ganz so hoch liegen, die müssen sich, was Tourismus betrifft, neu ausrichten, weil die Schneegarantie nicht mehr da ist. Ne? Mhm. Das heißt, in Norwegen, in diesen Ländern, da hast du das noch und hast du so richtig tief verschneite Landschaften. Und ja, was du sagst, nicht nur wegen Nordlicht, es ist nicht einfach nur dunkel.
Ja.
Es hat auch wirklich diese Schneelandschaften reflektieren ja auch auf eine ganz mystische Art und Weise. Und es gibt diese blauen und pastellartigen, zum Teil auch rosafarbenen Übergänge zwischen Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Das ist eine ganz eigene mystische Welt. Mhm. Und ich muss sagen, ich präferiere grundsätzlich den Sommer auch, einfach weil ich nicht so viel immer anziehen muss.
Genau.
Ich mag es, wenn ich einfach rausgehen kann. Aber auf der anderen Seite muss ich schon sagen, die zum Teil eindrücklicheren Erlebnisse, die mir mehr im Gedächtnis bleiben, das war schon der Winter. Wenn ich auch zum Teil rumgelaufen bin und ich bin natürlich der Typ, der dann immer natürlich Standorte suchen will, wo kann ich schöne Fotos machen, dann gehe ich natürlich dann ein bisschen abseits der Routen, die man sonst nehmen muss und zack, bin ich plötzlich eingesunken bis zu den Hüften im Schnee.
Oha, oha. Ja.
Also das ist nicht das, was man normalerweise macht, aber das sind Erlebnisse, an die denke ich gerne zurück.
Mhm.
Also Intensität, Natur und wenn man sich dann schützt vor Kälte, diese Luft auch, diese Klarheit und diese Farben, also schon einmalig, muss ich sagen.
Mhm. Ja. Und dieser Nordlicht-Hype, kannst du das für dich so persönlich nachvollziehen? Oder ich vielleicht bin ich auch so ein bisschen zu überreizt von allem und ich denke dann so, ach ja, ist ganz nett, aber dass ich da jetzt nun so, oh mein Gott, ich habe Nordlichter gesehen. So bin ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es dir
ja, geht. Es kommt darauf an, wie intensiv sie sind. Also wenn sie wirklich intensiv sind, ist das ja schon ein unglaubliches Erlebnis. Aber man hat ja nicht immer das Glück, dass sie gleich intensiv sind.
Und sie sind tendenziell, wenn du mit so einem Handy fotografierst, die machen da was ganz anderes draus, als da sieht das immer intensiv und spektakulär aus. Und in Wirklichkeit denkst du, ach, das ist schon alles. Also ich will es jetzt gar nicht so, es ist nicht negativ.
Also wenn man es wirklich, wenn man wirklich das Glück hat, dass man gerade eine intensive Phase erwischt, irgendwo auf einer Insel ist und so, eben wo man das wirklich schön sehen kann, dann ist es schon sehr einmalig. Dann ist es schon toll.
Ja.
Ich kann es nachvollziehen, aber nochmals, es ist nicht nur das. Also man soll nicht nur wegen den Nordlichtern Winter nach Norwegen reisen, finde ich, weil es gibt noch so viele andere Dinge, die auch extrem interessant sind.
Absolut, absolut. Jetzt wollen wir dieses Prinzip nochmal so ein bisschen erklären mit dieser Küstenroute. Das ist also etwas, das wird vom norwegischen Staat, wenn man so will, ja, ausgeschrieben, beauftragt. Es gibt insgesamt 11 Schiffe. Warum 11? Damit man in jedem Hafen, Hafen ist so ein großes Wort, an jedem Ort.
Es ist ein Hafen.
Einmal am Tag, ja genau.
Ein Häfchen.
Ein Häfchen, ja genau. Damit man an jedem Ort einmal am Tag ein Schiff sozusagen da ist. Und das ergibt dann eben 11. Und ja, das ist lange betrieben worden. Ich glaube, seit 2006, da waren zwei Reedereien fusioniert und dann war beides Hurtigrouten und dann gab es nur noch diesen einen Anbieter, der hat also 11 Schiffe da betrieben und dann hat man irgendwann beginnend jetzt ab 2021 gesagt, so nee, wir möchten gerne wieder mehr Wettbewerb und seitdem haben wir eben die zwei Anbieter mit H, also 7 Schiffe von Hurtigruten, 4 von Havila. Und mit welchem Schiff warst du unterwegs von Havila?
Ich war mit der Capella im Winter und mit der Pollux im Sommer. Das sind ja Schwesterschiffe, die sind eigentlich sehr, sehr ähnlich, bis eigentlich fast eigentlich identisch, kann man sagen.
Ja, ja, bauähnlich, genau. Mhm. Ich war jetzt mit der Nordlys unterwegs und damals eben auch mit der Pollux, wobei man immer nicht weiß, ist es überhaupt richtig ausgesprochen, aber das macht nichts.
Oh, ich glaube, wir sind ganz schon, also man versteht uns.
Man versteht uns, ja, ja. Und was man schon mal sagen kann, die Schiffe sind, auch wenn es auch bei Havila neue Schiffe oder bei Hurtigruten renovierte Schiffe sind, es ist schon ein bisschen einfacher gehalten, da würde man jetzt keinem Unrecht tun, wenn man das so sagt. Ne?
Ja, absolut. Also wenn man mit Kreuzfahrtstandards, mit modernen Kreuzfahrtstandards von heute vergleichen würde, sind sie einfacher gehalten.
Das ist halt der falsche Vergleich, muss man halt ehrlicherweise sagen. Wenn man das nicht erwartet, dann denkt man auch, Mensch, ist doch schön. Ne? Aber so Kabinen, die sind häufig zweckmäßig, so wie ich es gesehen habe.
Ja, wobei ich muss sagen, bei Havila, was mir sehr gut gefallen hat, ist eben dieses skandinavische, sehr hochwertige Understatement. Also man, weniger ist mehr.
Ja.
Und das ist ja dieses skandinavische Design eigentlich. Und das machen sie sehr gut. Also ich habe mich eigentlich auf Havila immer trotzdem sehr hochwertig untergebracht gefühlt. Auch die Restaurants, die Möbel, da kam nie der Eindruck auf, es ist einfach oder es ist billig. Das kam nie auf. Also es ist mit dieser Hochwertigkeit in der Einfachheit, ich glaube, das ist modernes skandinavisches Design at its best. Das machen die schon sehr, sehr gut.
Und das ist ein guter Punkt. Und genau, nämlich ist, das bedeutet nicht billig. Nämlich, wenn ich hier in so einen Laden gehe, es ist ja nun skandinavische Möbel, sind ja nun sehr populär. Also,
ja,
muss jetzt nicht unbedingt IKEA sein, aber die hochwertigen Sachen, das ist schon ganz schön teuer.
Das ist teuer. Ja. Und die machen das auch wirklich gut. Und das ist auch wirklich eine Kunst, dass man eigentlich einfache Dinge, die einfach ausschauen, trotzdem so hinkriegt, dass man trotzdem das Gefühl der Hochwertigkeit hat.
Ja.
Und das ist halt das Schöne, wenn du dann irgendwie auch im Winter, im Sommer ist es auch so, immer wenn du aufs Schiff reingehst, bei Havila habe ich das jedenfalls so erlebt, diese Hochwertigkeit, diese Wohnlichkeit auch, diese Gemütlichkeit, die wir ja von den Skandinaviern kennen, aber auch die teuren Suiten, die sind dann schon echt toll ausgestattet, wo ich sagen muss, wow, sowas habe ich noch sonst nie gesehen. Sehr authentisch, eben mit viel mit Holztönen, mit viel Stein, eben auch diese Materialien, die man in den Fjorden, in der norwegischen Natur findet. Diese Symbiose zwischen Natur, Landschaft und sehr hochwertigem Design, aber eben nicht überfrachtet. Kein Bling-Bling. Diese Ruhe, weil eigentlich die Ruhe, die möchte man ja auch gerne auch zum Ausdruck bringen. Es soll Ruhe, es soll eben das Mystische, das Meditative, wenn man das mag, dann wird es auch in der Inneneinrichtung, findet sich das wieder. Insofern hat mir das sehr gut gefallen, wie das Havila gelöst hat. Natürlich bei Hurtigruten, wir haben ältere Schiffe. Man muss Gerechtigkeit halber sagen, die Schiffe sind älter, sie sind in sehr gutem Zustand. Das ist ja überhaupt nicht so, dass die jetzt irgendwie langsam verrotten sind, überhaupt nicht. Nein, im guten Zustand. Aber das Design ist natürlich schwierig dann auf die, das ändert halt auch so schnell. Ne?
Ja, na klar, genau. Also, und man muss ja sehen, woher kommt, oder früher war das ja so, das habe ich gelesen, so wenn man jetzt in den 50er Jahren meinetwegen damit gefahren wäre mit einem Schiff da hattest du mehr Bettkabinen ohne Nasszellen und so.
Also
man hat sich jetzt im Laufe der Jahrzehnte da schon sehr, sehr gesteigert. Ne? Man
Absolut. Muss
immer gucken, mit was man es vergleicht und so. Und das ist halt wichtig, jetzt nicht mit einem typischen Kreuzfahrtschiff unbedingt vergleichen. Was aber natürlich auch ein wichtiges Thema ist, auf jedem Schiff, auch wenn es hier nicht unbedingt im Fokus steht, natürlich das Essen auch. Und da gibt's auch Unterschiede zwischen Havila und Hurtigruten. Denn Havila, alles mit Bedienung eigentlich, ne?
Mehr oder weniger. Also du kannst am Morgen im Frühstück, hast du ein kleines Buffet, wo du auch ein paar Sachen auch buffetmäßig dir an den Tisch holen kannst. Aber sonst alles Bedienung. Man hat wirklich auf ein Buffet verzichtet, weil man ja auch sagen, hatte ich gesagt, das sagen übrigens auch viele Leute, die früher bei Hurtigruten gearbeitet haben, jetzt bei Havila arbeiten, die den Vergleich haben, dass es halt sehr viel ruhiger zugeht. Und man sehr viel mehr Zeit hat, wirklich die Landschaft auf sich wirken zu lassen, wenn man einen Bedienservice hat und nicht ständig ans Buffet rennt. Ich persönlich mag Buffet normalerweise ganz gerne, weil ich selber bestimmen kann, wann, wie, wo, wie viel und so. Aber ich muss sagen, das hat mir bei Havila extrem gut gefallen, dieser Bedienservice, weil ich habe erstens weniger gegessen, ich habe wahnsinnig gut gegessen, dazu kommen wir vielleicht noch, Food Waste und so weiter. Ich hatte nie Hunger, aber ich hatte wirklich auch diese Ruhe, die man hatte, diese Harmonie, die war schon spürbar. Und das ist bei Hurtigruten hektischer.
Ja.
Ich sage nicht schlechter. Es kommt darauf an, was man will. Das muss man vielleicht wissen, dass das Food-Konzept bei Havila anders ist.
Weniger gegessen, das ist auch ein guter Punkt. Denn in Norwegen ist es generell so, dass eigentlich kleinere Portionen serviert werden. Ne? Die haben also nicht dieses, der Deutsche sagt ja immer, wenn dann ein ordentlich voller Teller kommt an, dann sagt der Deutsche, Mensch, es sieht gut aus. Da geht es gar nicht um die Qualität, weil die kann man ja gar nicht sehen, sondern um die Menge. Ja?
Dann hat der Deutsche das Gefühl, aber noch schlimmer bei den Amerikanern.
Ne? Ja, klar.
Die Portionen müssen riesig sein, dass wird mit Service gleichgesetzt. Ja. Wenn ich eine Riesenportion kriege, die ich sowieso nicht aufessen kann, habe ich Value for Money. Ich kriege da was fürs Geld.
Ja, das genau.
machen die Norweger nicht.
Ja, genau, genau. Und das war dann erstmal so das Irritierende. Man kriegt da kleine Portionchen und denkt erstmal so, oh, naja, man kann,
ob
ja.
Das wohl reichen
ja, genau, wird? Genau. Man kann natürlich nachbestellen. Und was aber ein wichtiger Punkt ist, was ist es denn für Essen? Das ist ja jetzt nicht internationale allgemeine Kost mit Pasta und Pommes frites, ne?
Nein, und du hast auch keine Spezialitätenrestaurant, wo du japanisch essen kannst oder solche Sachen, mexikanisch essen kannst. Nee. Nein, es ist norwegische Küche. Ich selber war extrem erstaunt, obwohl ich Norwegen schon recht gut kannte, aber trotzdem immer wieder erstaunt, wie vielfältig die norwegische Küche auch sein kann. Mhm. Es ist nicht nur Fisch. Natürlich hat es viel Fisch, weil man in Norwegen halt viel Fisch hat, aber es hat auch viel Vegetarisches, Veganes, auch andere Fleischsorten. Aber auf einem, also bei Havila zumindest, auf einem ausnehmend hohen Niveau. Also ich sage immer, was heißt immer, seit ich jetzt auf Havila war, sage ich das jetzt immer wieder, sage ich, dass die Qualität des Essens durchaus vergleichbar ist mit irgendeinem Luxuskreuzfahrtschiff. Mhm. Es hat nicht die Vielfalt, die man auf Luxusschiffen auf im Kreuzfahrtbereich hat. Das eben, man hat nicht 5, 6, 7, 8 verschiedene Spezialitätenrestaurants, wo man die ganze Welt abbildet. Es bleibt norwegisch, aber die Qualität ist von herausragend guter Qualität. Mhm. Wirklich, muss ich wirklich sagen. Die Portionen sind klein, aber du kannst sie, wenn du willst, nachbestellen.
Ja.
Tust du aber gar nicht so, weil du hast Zeit und du merkst, ne, die 20, berühmten 20 Minuten, bis sich die Sättigung einstellt.
Ja.
Und dann merkst du, brauchst gar nicht mehr. Und das war wirklich sehr interessant zu beobachten. Ich finde das ein unglaublich cleveres Konzept. Mhm. Dieses weniger ist mehr auch da.
Ja.
Mit guter Qualität, aber von der Quantität viel weniger. Und man isst wirklich weniger. Man fühlt sich agiler, man fühlt sich einfach besser.
Ja.
Das habe ich noch nie auf einem anderen Passagierschiff so eindrücklich erlebt, muss ich sagen.
Manche brauchen aber halt, das muss man ehrlicherweise auch sagen, dieses Gefühl so,
Opulenz.
Manche brauchen das, ne? Also die sind dann erstmal so ein bisschen so, oh, was ist das jetzt? Aber was natürlich ein Ziel auch ist bei diesen kleinen Portionen, dass man eben auch nicht will, dass am Ende übermäßig viel weggeschmissen wird. Ne? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
Und darüber sprechen wir ja schon die ganze Zeit. Also diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die sind ja auch wichtig. Und Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Ausstoß und Brennstoff und Emissionen.
Nee.
Nachhaltigkeit ist ja zum Beispiel eben auch genau das.
Ja.
Wie gehen wir mit den Ressourcen um? Wie viel Essen verschwenden wir? Und Havila hat sich ja wirklich zum Ziel gesetzt, diesen Food Waste, wie das so neudeutsch heißt. Ich glaube, das findest du, glaube ich, sicher im Duden auch schon, ne?
Bestimmt. Ne? Also, wobei, das ist der Kreuzfahrt-Duden. Im Kreuzfahrt-Duden ist es auf jeden Fall.
Ist es sicher da, ja. Aber man kennt es ja auch von Hotels und anderswoher.
Ja.
Und das machen die wirklich offenbar auch messbar. Da haben sie wirklich auch schon Preise dafür auch gewonnen, dass sie wirklich diese Abfälle und eben den Food Waste wirklich extrem gut und wirkungsvoll eindämmen dadurch. Und man hat trotzdem nie das Gefühl, dass man jetzt eben hungern muss oder dass man zu wenig kriegt oder dass Havila sparen möchte zulasten des Gastes. Dieser Eindruck entsteht nicht. Aber man muss sich am Anfang daran gewöhnen. Das ist schon so.
Genau, bei Hurtigruten steht eher noch Buffet im Vordergrund, wobei sie abends teilweise auch Menü mit Bedienung haben. Nur weil ich so kurz an Bord nur war, konnte ich das nicht erleben.
Mhm.
Ich war aber mit dem Essen, auch mit dem norwegischen Essen, wo sie ganz stolz darauf sind, dass sie das überall aus dem Land herbeziehen.
Genau, also genau.
Den Käse und so.
Das ist ja ganz wichtig, dieses Lokale. Ich glaube, wenn man sowohl mit Hurtigruten und mit Havila unterwegs ist, dann will man Lokalkolorit. Man möchte authentisches, lokale Gegebenheiten kennenlernen. Und gerade beim Essen wird es ja auch sehr eindrücklich gemacht. Also man isst das, wo man isst.
Genau.
Quasi zwei S, mit einem S.
Ja, genau. Und es ist eben nicht, ich sag mal, internationale Standardkost, sage ich mal. Ne?
Genau.
Also bei uns gab es nichts, also nichts gegen Frittiertes, das kann auch mal lecker sein, aber hatten wir da nicht. Und es gab auch keine Pasta. Also vielleicht mal Nudelsalat, glaube ich. Aber es war so, dass man auch wirklich gesund, wenn man möchte, ja doch, schon relativ gesund essen konnte. Fand ich gut, weil es mit viel Gemüse war und so. Also das war schon gut. Und ja, wenn man sagt, so jetzt das authentische norwegische Erlebnis, das setzt sich dann auch fort bei den Leuten, die dann im Restaurant arbeiten, die einem bedienen. So, das sind jetzt nicht unsere fleißigen Freunde von den Philippinen, sondern das sind überwiegend lokale Mitarbeiter.
Das sind überwiegend Norweger oder Skandinavier, es sind viele auch aus Schweden. die ja, ist ja ganz nah an Norwegen. Ja, ja. Das fand ich eben auch sehr angenehm. Und damit möchte ich ja, das wolltest du ja auch nicht, keinesfalls sagen, dass wir eben unsere philippinischen Freunde und Freundinnen an Bord von Schiffen nicht mögen. Überhaupt nicht. Ist ja toll, aber, wie die auch, was die für eine Arbeit machen. Man muss ja auch immer wieder auch sich bewusst sein, wie hart die arbeiten und was die wirklich für einen unglaublich tollen Job machen.
Ja.
Und trotzdem, wenn ich natürlich in einem norwegischen, authentischen Erlebnis mich wiederfinden möchte, dann hilft es natürlich, dass ich natürlich auch die Crew habe, die da von da kommt, von dort kommt. Genau. Und das ist ja wirklich interessant, das ist eine sehr interessant zusammengesetzte Mischung aus Leuten, aus Studierenden, aus Studenten, aus ganz alten Leuten, die vielleicht sonst gar nicht mehr was anders machen könnten, aus Leuten, die sich in der Ausbildung befinden, die vielleicht später auch mal in der Schifffahrt sonst etwas machen wollen. Es ist so ein Mix, also bei Havila habe ich das so erlebt, von wirklich sehr interessanten Leuten. Und sie sind sehr authentisch, auch im Sinne von, da ist Humor drin, da ist Spontanität drin. Du musst zwar allerdings zeigen, dass du eine Offenheit hast. Also sie sind ja nicht, die Norweger sind ja nicht bekannt dafür wie die Italiener zum Beispiel, die sofort kommen und große operettenhafte Szenerien und so. Aber wenn du zeigst, unter Augenkontakt, ich habe gemerkt, Augenkontakt ist ganz wichtig. Wenn du ihnen Respekt zeigst, wenn du ihnen wirklich Interesse zeigst, kommt so viel an Wärme zurück. Es stimmt nicht, dass der Norweger einfach ein kalter Typ ist. Stimmt nicht. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast.
Nein.
Es kann sehr viel Wärme, sehr viel Menschlichkeit zurück. Und das war auch ein Aspekt, den ich sehr geschätzt habe, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, ich bin auch auf dem Schiff im Speisesaal in Norwegen.
Ja, ja. Und jetzt muss man natürlich sehen, die bekommen natürlich auch ein anderes Gehalt als die Leute von anderen Teilen auf der Welt. Die haben andere Arbeitsbedingungen. Also ich denke, das ist bei Havila, das wird wahrscheinlich gleich sein, dass die zweimal 11 Tage arbeiten oder 22 Tage arbeiten oder zweimal die Strecke oder sind es dann 24, wie auch immer. Und dann haben sie frei die gleiche Zeit.
Genau.
So. Und das ist natürlich was, das muss irgendeiner mitbezahlen sozusagen. Richtig. Das ist natürlich so. Ne? Also deswegen ist es immer wichtig, auch fair zu vergleichen, ne? Fair zu bleiben und dann sagen so, Mensch, naja, das sind Arbeitskräfte, die man da hat, das ist teurer. So. Das heißt nicht, dass sie besser oder schlechter oder wie auch immer, darum geht es nicht, ne? Aber es ist einfach teurer. So.
Nee, ich würde sogar sagen, vom Service, vom technischen Service-Niveau her, sind sie vielleicht eher nicht ganz so gut, wie man zum Teil auf klassischen Kreuzfahrtschiffen feststellen kann. Mhm. Es hat mich aber nicht gestört, weil sie sind herzlich, sie sind natürlich, es ist kein Drill, es ist kein Service-Drill. Und wie du sagst, ja, die verdienen ganz gut, also die kommen ganz gerne. Die haben ja auch ein paar, haben mir erzählt, ja, man verdient richtig gutes Geld hier, was eigentlich ziemlich erstaunlich ist, wenn man sich überlegt, dass man ja schon ein relativ hohes Gehaltsniveau hat in Norwegen. Und wenn die sagen, die verdienen hier gutes Geld, das ist man sich auf Schiffen nicht gewohnt. Ne? Hat natürlich wieder damit zu tun, dass der norwegische Staat eben da auch subventioniert und mit beteiligt ist. Das ist eben nicht ganz das Gleiche, wenn du rein ganz privatwirtschaftlich unterwegs bist, als Kreuzfahrtreederei. Und natürlich erklärt sich dadurch auch, dass die Preise höher sind.
Klar.
Aber ich kenne viele Menschen und Reisende, die sagen, ja genau das spricht sie eigentlich an, dass ich diese Responsible Tourism, ist auch so ein schönes Schlagwort, was wir jetzt mehr und mehr haben. Und ich muss sagen, es funktioniert schon auch sehr überzeugend, hat mich also auch überzeugt, auch von der Atmosphäre her, hat mir das sehr gut gefallen.
Nun ist man ja in Norwegen insgesamt sehr umweltbewusst, so würde ich es mal sagen. Und ich denke, das zeigt sich auch daran, dass diese beiden norwegischen Anbietern auch vorangehen, sage ich mal, was so die Entwicklung angeht, einer saubereren Schifffahrt. Nun hat, wir haben es gesagt, Havila neuere Schiffe, bei Hurtigruten sind sie älter. Und ja, bei Havila, die Neubauten, die haben Akkusysteme, da kannst du mehrere Stunden mitfahren.
Ja, bis zu 4 Stunden kannst du emissionsfrei zum Beispiel in den Fjorden unterwegs sein. Mir hat Chefingenieur gesagt, das sind Batterien, das entspricht ungefähr 600 Teslas. Das sind zwei riesen Batterieräume, wirklich, wo man sich also alle gestapelt einem am anderen. Ziemlich eine komplexe Angelegenheit. Und da läuft gerade sehr viel. Auch bei anderen Fährreedereien auch, ist momentan sehr viel Innovation im Gange. Und da ist Havila sicher ganz, ganz vorne mit dabei. Und die wollen ja auch nicht weiterentwickeln noch. Ne? Also für die Zukunft gerichtet wollen sie ja auch diese emissionsfreie Kreuzfahrt oder Seefahrt, sagen wir mal so. Ne? Das würde dann Havilland Hurtigruten besser entsprechen.
Ja, ja.
Das wollen sie wirklich vorantreiben. Und ich traue denen das auch zu, den Norwegen, dass sie das auch hinkriegen. Zumal die Regularien, ne, die Gesetzgebung da auch streng ist. Und das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, genau. Auch wenn man sich da im Moment noch nicht einig ist oder beziehungsweise man hat die Zeitpläne noch mal so ein bisschen verändert. Ne? Mhm. Also es war für einige Orte, ich glaube für Geiranger Fjord war es schon die Emissionsfreiheit als Anforderung.
Hätte eigentlich schon jetzt dann in Kraft treten sollen. Jetzt hat man noch mal verlängert. Wobei ich bei Havila feststelle, dass die natürlich jetzt dadurch, dass sie wissen, dass wenn, weil die Verträge gehen ja bis 2030.
Ja.
Ab 2030 wird wieder neu ausgeschrieben.
Ja.
Wenn man aber ab 2030 bereit sein will, muss man jetzt natürlich in die neuen Technologien investieren und sie entwickeln, damit man dann bereit sein wird. Und ich verstehe Havila wirklich so, dass sie wirklich, das hat ja auch der CEO von Havila so unlängst in der Pressemeldung auch verlauten lassen, wir wollen wachsen, wir wollen weitere Schiffe in den Verkehr bringen, die aber noch einiges mehr an fortschrittlicher, innovativer Umwelttechnologie dann aufweisen werden. Mhm. Das ist natürlich spannend, weil das natürlich die ganze Branche vorantreiben und voranbringen kann. Also ich bin persönlich sehr glücklich darüber, dass wir dieses Norwegen haben, wo wir auch diese Konkurrenzsituation jetzt haben, wo man sich wirklich über Nachhaltigkeit auch auszeichnen kann. Weil das ist, glaube ich, etwas, was du oft auch feststellst. Viele Menschen schreien nach Nachhaltigkeit. Wenn es aber darum geht, einen billigeren Flug zu haben oder ein billigeres Angebot zu haben, dann vergessen sie es schnell.
Klar.
Und ich glaube, die Kundschaft, die nach Norwegen geht und die auch diese Reisen macht, die sind, glaube ich, sehr sensibilisiert auf das Thema Nachhaltigkeit. Und gerade die sagen auch deshalb oft, ja, eine normale Kreuzfahrt würde ich nicht machen, aber mit denen reise ich. Mhm. Mit anderen Worten, die müssen das Versprechen einlösen.
Definitiv.
Na, sonst torpedieren sie eigentlich ihr eigenes Erfolgsmodell.
Genau, jetzt haben wir gesagt 600 Teslas quasi von der Batteriekapazität. Bei Havila Hurtigruten hat Schiffe nachgerüstet, also das war auf der Nordlös auch so, da hat man Anfang des Jahres auch Akkusysteme reingebaut, allerdings deutlich geringere Kapazität. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es eher darum, bei der Geschwindigkeit Spitzen irgendwie per Akku zu unterstützen, so jetzt mal laienhaft erklärt. Also da ist man mit so einem älteren Schiff natürlich ein bisschen begrenzt, ne, was man da für Möglichkeiten hat. Ich meine, die Nordlös ist, glaube ich, Baujahr 94 oder was. Aber ist jetzt das
Menü. Ja, wenn ich schnell dazu was sagen darf, du kannst natürlich nicht, und das wird ja oft unterschätzt, du kannst nicht in eine bestehende Schiffsarchitektur plötzlich Dinge einbauen, wo das Schiff gar nicht dafür vorgesehen worden wäre, außer du würdest ganz viele Kabinen ausbauen.
Ja.
Aber da musst du noch viel teurer werden, da musst du viel teurer als Havila werden, das kannst du auch nicht machen. Das ist nicht einfach. Das heißt, hier hat Havila natürlich den Vorteil, wenn sie mit neuen Schiffen fahren, dass sie das von Anfang an mit einbeziehen konnten. Aber auch Hurtigruten hat ja Pläne. Man sieht ja auch, was die auch allenfalls an Neubauten dann anbieten wollen, wo die dann ganz anders ausschauen wie die jetzigen Schiffe. Also da läuft schon sehr viel bei beiden Reedereien.
Ja, ja. Wobei die Bemühungen von beiden auch jetzt gewürdigt wurden, selbst vom strengen NABU, der ja immer mit der Schifffahrt oder mit der Kreuzfahrt die sind wirklich ja immer sehr.
Ja, wenn ich am Hut hat oder zumindest, er wäre, glaube ich, nicht unglücklich, wenn man die Kreuzfahrt einfach abschaffen würde.
Ja.
Obwohl ich glaube, mittlerweile abschaffen, ich glaube auch der NABU sieht eigentlich das Potenzial, welches von Kreuzfahrtschiffen, von der Industrie kommt, dass man eben auch innovative Zukunftstechnologie entwickeln kann. Da war die Kreuzfahrt und die Fähren ja immer weit vorne. Wie schnell sie es jetzt umsetzen werden, ob das reichen wird, andere Frage. Mhm. Aber ich glaube schon, dass da der NABU mittlerweile auch die Meinung vertritt, es muss noch mehr passieren, es muss schneller passieren. Aber wenn wir einen Bereich in der Schifffahrt haben, der das auch machen kann, ist es dann in der Regel schon die Kreuzfahrt. Obwohl man jetzt auch bei Frachtschiffen schon sieht, Hapag-Lloyd zum Beispiel, wir sind in Hamburg, Hapag-Lloyd hat ja auch jetzt gerade ganz viel angekündigt, was sie hier machen wollen. Es ist schon Bewegung in der ganzen Sache.
Und so beide Anbieter jetzt auf den vorderen Plätzen, noch vor den klassischen Kreuzfahrtreedereien, wobei der NABU ist dann nicht so sehr großzügig mit den Punkten. Ne? Also es werden 15 Punkte insgesamt vergeben und die beiden Besten haben jetzt 7,5, so, also gerade mal die Hälfte. Also es zeigt auch so ein bisschen, der NABU erwartet auch künftig da noch mehr, ja, offenbar.
Was aber ja, wie gesagt, Havila zumindest auch angedeutet hat, dass noch mehr möglich ist und dass sie wirklich noch mehr auch machen wollen. Also die neuen Schiffe, die werden wirklich, also die wollen ja bis 2030, will ja Havila klimaneutral sein, was immer das heißt. Weil wir dürfen nicht vergessen, der Bau der Schiffe verbraucht Stahl. Ich meine, das ist auch nicht klimaneutral. Nee. Und dann und das Recyceln, das Abwracken der Schiffe, all das, wenn man das all das mit einbezieht, schwieriges Wort. Aber ich glaube, dass wir da in den nächsten Jahren ganz, ganz spannende Entwicklungen sehen werden.
Wenn wir jetzt mal schauen, wir haben es immer schon mal angedeutet, der Vergleich jetzt zur, ich sag's mal, klassischen Kreuzfahrt, also oder zur klassisch trifft es eigentlich nicht ganz, weil es sind eigentlich alle typischen Kreuzfahrtschiffe mit gemeint. Ich meine, AIDA ist jetzt nicht klassische Kreuzfahrt, aber es ist, du weißt, wie ich es meine.
Genau. Es gilt als Kreuzfahrt, ne? Es ist schwierig mit dem Wort, aber.
Genau. Und ja. Wenn ich da jetzt nur nach Norwegen fahre, was ich da schon mal sagen kann, fast immer weniger Häfen wären angelaufen, teilweise ja vielleicht nur so 3 pro Woche und dafür die Aufenthalte natürlich länger. Ja, das ist dann vom Charakter ein bisschen was anderes. Ich fahre auch in der Regel ja weiter weg und nicht so direkt an der Küste, ne?
Ja, absolut anders. Also das ist, was wir vorhin genannt haben, diese 34 Häfen.
Ja.
Nordwärts von Bergen nach Kirkenes und diese 33 zurück, das sind ja fast 70 Häfen.
Ja.
In 12 Tagen. Man möge sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. 70 Häfen, ich meine, das ist Wahnsinn.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Und das ist natürlich absolut dieses Erlebnis, eben immer wieder Küstenlinien zu sehen, anlaufen, abfahren wieder. Das hat man natürlich, also extremer geht's ja gar nicht wie da. Und bei normalen, klassischen, ne,
ja,
wie gesagt, Kreuzfahrten, ja, da kommt ja auch die Anfahrtstrecke noch hinzu. Du musst ja mal von, genau, hier zum Beispiel nach Bergen kommen oder nach Oslo oder wo auch immer du hinfahren willst, wieder auch zurück. Ne?
Ja.
Das dauert natürlich auch eine Weile, obwohl heutige Routen ja solche Routen auch anbietet, ne? Von Hamburg aus. Ja. Da dauert die Reise aber auch 14 Tage und nicht 12 Tage, genau, weil man das einbeziehen muss.
Ja.
Dafür sind, wie gesagt, die Aufenthalte in den Häfen bei klassischen Kreuzfahrtschiffen meistens länger.
Ja.
Aber du hast nie und nimmer die Vielfalt. Und du kommst natürlich in ganz kleine Häfen rein, die unglaublich pittoresk sind, die diese ganze, bis du da schon mal drin bist und diese verschiedenen Kursänderungen, die du da vornehmen musst, bis du da mal angelaufen bist. Und dann geht's gleich wieder weiter und zwar nie zurück, wie du gekommen bist, sondern immer wieder weiter auf eine andere Strecke, andere Ausrichtung. Also du siehst einfach unheimlich viel Abwechslung. Das hast du auf klassischen Kreuzfahrtschiffen weniger.
Genau, es gibt so, Phoenix hat manchmal so Routen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, ne? wo auch so das Scenic Cruising, wie man so sagt, die Landschaft so im Vordergrund steht und wo man eben auch näher an der Küste fährt, dann, ich denke, Lotsen meines Wissens dabei hat.
Da brauchst du natürlich Lotsen,
genau,
klar.
Genau.
Was übrigens interessant ist, auch eben Kreuzfahrtlinien fangen ja langsam auch an, im Winter Norwegen-Reisen anzubieten.
Mhm.
Das unterstreicht ja, was wir ganz am Anfang gesagt haben, die Popularität, auch im Winter das zu machen. Also es ist nicht nur Hurtigrot und Havila, sondern auch diese englischen Reedereien, UK-Reedereien, wie Fred Olsen,
ja,
zum Beispiel. Ne?
Ja.
Die habe ich da auch gesehen, die da regelmäßig auch wieder auftauchen. Das heißt, es gibt einen Markt, wo Leute sagen, wir wollen eben genau nicht im Sommer, wir wollen dieses mystische Norwegen-Abenteuer im Winter erleben.
Mhm.
Der Markt wächst.
Auf jeden Fall. Dann habe ich natürlich bei der klassischen Kreuzfahrt, ja, riesiges Unterhaltungsprogramm, ne? Oder Aktivitätenprogramm, so. Das ist natürlich irre. Da geht es eben darum, die Leute so ein bisschen in Bewegung zu halten und jetzt nicht so darum, dass sie jetzt möglichst den ganzen Tag die Landschaft genießen. Das ist,
was du langweilig findest.
Ja, also
nein,
wie gesagt,
ich habe dich schon richtig verstanden. Ne? Du findest es nicht langweilig.
Das ist tatsächlich besser, aber ich meine, das ist natürlich die Frage, wie viele Gäste haben jetzt vor, YouTube-Videos darüber zu drehen? Da bin ich natürlich einer von 0,0001 Promille.
Und das dann doch beruflich.
Ja, genau.
Ja, das sind dann nicht so viele.
Also insofern ist es kein guter Vergleich, also für den Standardgast sozusagen. Aber ja, das ist natürlich ein Riesenunterschied, viel mehr Programm so. Was ich aber tatsächlich jetzt bei Hurtigruten ganz gut fand, das Expeditionsteam, was man da hatte, die haben wirklich erstaunlich gute, auch unterhaltsame Vorträge gemacht, so dass es wird immer ein bisschen auch stehen und fallen natürlich mit den jeweiligen Team. Mhm. Aber das war wirklich richtig gut, auch in Deutsch. Ich glaube, Havila ist, glaube ich, ein bisschen zurückhaltender, glaube ich, mit solchen Sachen. Ne?
Sie sind ein bisschen zurückhaltender. Sie haben das auch. Also sie haben da auch jemanden, der da zuständig ist und auch natürlich diese Vorträge macht. Sie haben auch einen großen Konferenzraum, wo man sich regelmäßig dann trifft und dann werden Filme gezeigt und werden auch Vorträge gemacht und so über die Eigenschaften und die Eigenheiten der gerade angelaufenen Region. Das tun sie. Ich glaube auch, dass Hurtigruten hier noch ein bisschen, was Expeditionsteam betrifft, noch ein bisschen besser dotiert ist und noch mehr Leute auch hat.
Ja.
Aber das gehört natürlich auch wieder zum Erlebnis. Also du kannst natürlich nicht den Leuten sagen, hört zu, kommt nach Norwegen, bezahlt ordentliches Geld, schaut euch das Land an, versucht authentische Erlebnisse zu haben und dann erzählt man nichts von den ganzen auch wissenschaftlichen Dingen, gerade wenn es zum Beispiel um Nordlicht geht, wenn es um Wetterphänomene geht und so. Ja. Da ist natürlich Norwegen, hat sehr viel zu bieten. Beide machen das. Ich habe das auch tendenziell so erlebt, dass der Hurtigruten noch ein bisschen noch mehr Fokus darauf legt.
Ja.
Ob und das so bleibt, werden wir sehen.
Ne? Ja, ja, klar. Und wenn ich dann bei der klassischen Kreuzfahrt gucke, natürlich geht es da viel ums Essen. Aber in der Regel nichts Norwegisches eigentlich, ne? Weil die meisten Reedereien tun sich ja doch immer so ein bisschen schwer mit den Local Dishes, mit dem lokalen Essen. So, das ist, einige versuchen das dann mal so punktuell anzubieten, aber.
Naja, gut, ja. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das wird ja viel an der Kreuzfahrt kritisiert, ne? Dass man sagt, die Lokalbevölkerung kann gar nicht so partizipieren und Vorteile daraus ziehen, wenn Kreuzfahrtschiffe in diese Gegenden kommen, weil die Leute essen da alle an Bord und dann gehen sie wieder und die Lokalen haben gar nicht so viele Möglichkeiten, auch in der Wertschöpfungskette zu profitieren. Das, glaube ich, ändert sich auch langsam. Man muss einfach wissen, wenn man große Kreuzfahrtschiffe hat, das in der geforderten Quantität und Qualität, mit der geforderten Zuverlässigkeit, mit den geforderten Lieferzeiten, immer pünktlich, das hinzukriegen, da kannst du nicht mit irgendwelchen kleinen Firmen zusammenarbeiten, die man zwar gerne hätte, aber die kriegen dann die Quantität oder die Qualität nicht hin.
Ja.
Und das, da enden wir dann eben doch bei gewissen zentralen Catering-Unternehmen, die das dann irgendwie anderswo herbekommen. Das ist das Schöne natürlich bei Hurtigruten, bei Havila, dass das natürlich kleinere Schiffe sind, die immer nur dort sind. Das ist ja auch einfacher, wenn man in einem Gebiet bleibt das ganze Jahr oder wenn man weltweit operieren muss. Und da hat man natürlich ein Netzwerk aufgebaut, auch mit kleineren, mit Bauern, mit Fischern, mit Fischereibetrieben, die natürlich genug Kunden dann haben, wo es sich lohnt, das wirklich dieses Netzwerk aufzubauen. Und das ist natürlich, das gelingt sehr überzeugend bei beiden Reedereien. Und also ich kann wirklich Norwegen auch kulinarisch und auch von der Unterhaltung her, wo du sagst, passiert nicht so viel. Ja, ich kann es erleben, aber es ist wirklich low-key.
Ja.
Wir hatten zum Beispiel einen singenden Kellner, einen jungen Typen, der hat manchmal dann in der Aussichtslounge ruhige, wunderschön interpretierte norwegische Volkslieder vorgetragen. Mit einer Gitarre, nur er. Die Leute waren total verzaubert.
Ja.
Da war kein Bum, Bum, Bum und kein Wasser, sondern da war nur er, die Stimme, die Gitarre, ganz ruhig, norwegisch. Und die Leute waren da, ich auch.
Ja.
Die Landschaft ging dir vorbei. Das sind Erlebnisse, wenn man sie haben will, die kriegt man da eher.
Aber das sagte auch bei uns der Expeditionsleiter an Bord bei Hurtigruten, dass er manchmal auch Gäste hat, die sich in irgendeiner Form da anbieten, damit mal zu singen oder mit einem Musikinstrument oder was, ne? Das ist natürlich was ganz anderes als dieses, High-Class-Entertainment, sage ich mal, ne? Wie du es jetzt auf einer Star of the Seas, das ist natürlich.
Wollte ich gerade sagen, gehen wir noch mal zu Royal Caribbean bei diesen beiden großen Schiffen. Da ist natürlich Unterhaltung auf so einem hohen Niveau. Ja. Da staunst du nur, ne, was auf Schiffen möglich ist. Aber das ist wieder eine ganz andere Kundengruppe. Und das ist ja das Faszinierende an Kreuzfahrten, / Seereisen. Dass man so eine unglaubliche Facettenvielfalt hat und dass der Kunde und die Kundin wirklich wählen kann aus unglaublich breiten Angeboten.
Klar.
Ich sage ja immer, es gibt kein Schiff, es gibt nur die falschen Leute auf dem falschen Schiff.
Genau.
Also wenn du nicht eine Phobie hast vor dem Meer, dann findest du für jeden und für jede ein Schiff, was wirklich passt. Absolut überzeugt davon.
Definitiv, definitiv. Die Frage ist jetzt natürlich, für wen ist denn jetzt was? Also der eine oder andere, der jetzt zugehört hat, der wird sich jetzt natürlich schon seinen Teil gedacht haben. Und wenn wir jetzt nochmal versuchen, das Ganze einzuordnen. Ich glaube, wenn ich so vielleicht älter bin, nicht mehr ganz so mobil, so, das bringt es ja leider Gottes manchmal dann so mit sich. Ich würde wahrscheinlich die Küstenroute, die Postschiffroute machen. Was denkst du? Oder eher sie... Tja, ist die Frage. Also wenn ich nun, weißt du, wo es nicht darum geht, jeden Tag, den ganzen Tag irgendwie draußen zu verbringen, sondern wo ich sage, okay, der Weg ist das Ziel, ich fahre jetzt so damit, dann würde ich eigentlich so das so Havila oder Hurtigruten so vorziehen.
Ich hab dann eine interessante Beobachtung gemacht und habe da mittlerweile auch eine sehr dezidierte Meinung dazu. Erstens, man sieht mehrheitlich ältere Leute, zum Teil sehr alte Leute auf dem Schiff. Nichts dagegen, man muss einfach wissen.
Ja.
Das ist eine. Das heißt aber nicht, und das ist das, was ich vor allem spannend finde, das heißt nicht, dass es nur sich eignet für ältere Leute. Mhm. Also du weißt ja, dass ich ja auch viel an Hochschulen arbeite, viel mit jungen Studierenden zu tun habe. Und ich sehe bei den jungen Leuten auch mehr und mehr die Tendenz, dass sie ganz gerne solche authentische Naturerlebnisse an Bord von Schiffen haben wollen würden.
Ja.
Das Problem ist der Preis. Es ist halt relativ teuer und naturgemäß ist das halt bei den jüngeren Leuten noch nicht so im Fokus, dass sie sich das leisten wollen und können. Das ist das eine, aber es würde denen sehr gut gefallen, ich bin überzeugt davon. Mhm. Und was man natürlich auch sieht, ich weiß nicht, wie das bei deinen Reisen war, man sieht ja immer wieder auch Rucksacktouristen, junge Pärchen, die Teilreisen machen, die dann aber auch vollkommen verzaubert da sitzen und vollkommen ruhig und miteinander reden, am Laptop vielleicht arbeiten, man ist ja vernetzt, ne? aber trotzdem dieser Dynamik der wechselnden Landschaften total genießen. Also ich würde nicht sagen, dass es sich nur für ältere Leute eignet. Mhm. Man findet aber vornehmlich nur ältere Leute, weil es halt eben vom Preis her vermutlich dass die Segmentierung automatisch passiert.
Genau, das ist aber ja was relativ häufig gilt, zum Beispiel auch, ganz anderes Thema, bei Flusskreuzfahrten.
Mhm.
Das ist ja nicht so eher von Älteren frequentiert, weil das einfach weil junge das nicht schön finden. So
genau.
Ist es ja nicht. Ja. Sondern junge Leute sind halt noch aktiver. Die sagen dann, ach Mensch, das kann ich dann in den letzten 20% des Lebens machen, auch wenn man ja leider Gottes oder zum Glück nicht weiß, wann das sein wird. Aber ne, und dann, klar, man hat eben dann auch eher Preise, die jetzt verglichen mit einer klassischen Hochseekreuzfahrt vergleichsweise hoch sind. So,
ne? Aber ich kann nur appellieren, auch an alle jüngeren Leute oder die glauben, dass sie jung geblieben sind, da gibt es ja auch einige davon, die zwar älter sind, aber jung geblieben sind, give it a try, versucht es mal oder macht mal, wenn ihr könnt, vielleicht nicht die ganze Reise, aber vielleicht nur mal 3-4.
Yeah.
Wenn ihr nach Norwegen geht, versucht das mal einzubauen, weil man vom Schiff aus, das wirst du sicher bestätigen, vom Schiff aus hat man eine ganz andere Perspektive, die sich wirklich lohnt, mal einzunehmen. Mhm. Also versucht es mal, wenn es nicht gerade die ganze Rundreise sein soll, aber auch eine ganze Rundreise, wenn es möglich ist. Also langweilig wird euch, wenn ihr Natur mögt, wenn ihr das, was ich am Anfang gesagt habe, Szenerien, Landschaften, Licht, Fotografie, wenn ihr das mögt. Ich glaube nicht, dass es eine Stunde langweilig sein
wird. Nee, genau. Oder wer auch vor der Komplexität einer selbstorganisierten Rundreise sozusagen nicht zurückschreckt, wo man dann sagt, okay, man fährt einen gewissen Abschnitt mit einem Postschiff, kann man super integrieren und ja, wenn man das macht, dann hat man wahrscheinlich so, kriegt man wahrscheinlich so das meiste von Norwegen. Also wenn man Land kombiniert mit entsprechend da so einer Küstenfahrt, so kann ich mir auch gut vorstellen.
Man kann ja mit dem Camper vielleicht irgendwo hinfahren und lässt dann irgendwo mal 3-4 Tage stehen.
Auch, ja.
Man kann auch 3-4 Stunden stehen lassen, aber das ist ein bisschen zu kurz, würde ich sagen. Und macht vielleicht 3-4 Tage. Man kann 2 Tage in eine Richtung fahren und man kann das Gegenschiff dann nehmen. Man kann sogar mit Havila hin, mit Hurtigruten zurück und es gibt viele Möglichkeiten. Ja, es gibt Möglichkeit. Ja. Du kannst ja auch einzelne. Und dieser Unterschied zur Kreuzfahrt, ne?
Ja.
Das kann man ja manchmal nutzen wie eine Fähre.
Ja.
Zum Teil nehmen sie auch Autos mit. Havila macht das, glaube ich, jetzt weniger schon, aber man kann wirklich Teilstrecken wirklich buchen.
Ja.
Und da gibt es viele Möglichkeiten, das auch ganz individuell noch nach deinen Möglichkeiten quasi Maß zu schneidern.
Genau,
sagt man Maß zu schneidern?
Ja, Maß zu schneidern.
Das sagt man auch in Hamburg so.
Okay, gut. Also es ist so ein bisschen so, genau. Es ist natürlich möglicherweise ein bisschen aufwendiger. Also wer jetzt sagt, so rundum sorglos Paket ab Deutschland möglichst, so, dann ist die Sache klar. Man kann da, das muss man vielleicht auch noch, du hast es vorhin kurz erwähnt, die Schiffe von Hurtigruten ab Hamburg. Das ist ja jetzt, das hat ja mit dieser Küsten Route jetzt offiziell so jetzt nichts zu tun, sondern die nennen das ja, die Signature-Reisen und so, das ist natürlich dem irgendwie so ein bisschen nachempfunden, so ein bisschen, aber es ist natürlich schon ein bisschen was anderes und da gelten andere Regeln, da sind auch Getränke dann inklusive und so, es ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert zu verstehen, ne? Weil die Leute denken, Hurtigruten ist Hurtigruten, aber ist es gar nicht. Und
reden wir noch
nicht von Hurtigruten Expeditions,
HX,
was nochmal genau, auch gibt, eine ganz andere Firma, ja, also von daher.
Ja,
ja, also man kann sagen, also lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, Norwegen zu entdecken lohnt sich auf jeden Fall und auf jeden Fall auch in irgendeiner Form mit einem Schiff zu fahren, welches das ist, ob es dann eher so das Kreuzfahrtschiff ist. Wobei ich würde sagen, so 3 Stops oder was in der Woche oder auch 4 ist vielleicht ein bisschen wenig. Also, so mit
also mein also Favorit wäre auch wirklich, wenn, also ich glaube, wenn ja. ich jetzt wählen kann, auch wenn ich die, wenn ich viele andere klassische Kreuzfahrtschiffe wirklich mag und schön finde, trotzdem würde ich sagen, nein, ich bin jetzt wirklich natürlich, der Virus hat mich befallen.
Ja.
Wenn man sich das gewohnt ist und das paar Mal gemacht hat, dann würde mir das fehlen. Ja. Mir würde es echt fehlen, dass ich jetzt nur 3-4 Häfen in Norwegen sehe und nur meistens die größeren.
Genau.
Und die kleineren, die sehe ich gar nicht. Also nee. Insofern finde ich absolut, macht es unbedingt.
Und
also.
Auch das Fahren in Sichtweite der Küste, sage ich mal, das ist natürlich das A und O da. Ne? Wenn ich das gar nicht habe, weil ich weit draußen bin und ja, also das ist schon, ja.
Und eben mit vielen schönen Außendecks, ich kann das nicht oft genug wiederholen, das hat man ja auf vielen modernen, größeren Kreuzfahrtschiffen zum Teil nicht mehr oder alles ist verglast.
Genau, ja.
Das ist so ein Unding, finde ich. Und das hat man bei diesen Küstenschiffen Hurtigruten und Havila nicht. Man hat wirklich Zugang, man kann auf einem Bug zum Beispiel.
Ja.
Konnte man das auf Hurtigruten?
Da nicht, da war es geschlossen. Das,
und ja. auf Havila kannst du auf dem Bug, jetzt stell dir mal vor, du gehst irgendwie durch einen Fjord, wir waren im Trollfjord.
Trollfjord, ja.
Da gehst du auf dem Bug, ne, und hast diese Perspektive von da und bist wie ein Titanic-Feeling ganz vorne. Ja, das sind halt schon Dinge, ne, die man, wenn man Seereisen mag, die viele Leute gar nicht mehr wissen, dass es das überhaupt gibt.
Ja.
Das sind wunderbare Erlebnisse. Also insofern für mich klar, wo ich dann einen Favoriten verorten würde.
Thomas, mir hat Spaß gemacht. Schön, dass du hier warst. Ich würde sagen, wenn müssen wir das nächstes Mal wieder hier machen. Ich glaube, das ist jetzt mit...
Ja, wir haben jetzt einen Benchmark, wir haben jetzt ein Niveau. Ich fürchte auch, dass wir dadurch, dass wir hier sein durften, danke auch für die Idee, tolles Konzept, toller Raum, tolle Unterstützung auch von der Regie. Man sieht es nicht, aber da ist jemand, der uns auch wirklich toll unterstützt.
Genau.
Das ist schon toll und ich komme sehr gerne wieder. Also es wird mir Freude bereiten, ganz abgesehen davon, dass ich Hamburg liebe und oft in Hamburg bin.
Ja. Danke dir, lieber Thomas.
Danke auch, Matthias. Vielen Dank.
Ja, und wer von euch nun überlegt, so Mensch, was ist denn das Richtige? Ist es die Postschiffreise oder ist es eher die klassische Kreuzfahrt? Ich habe da mal so ein PDF vorbereitet, den Postschiff-Check. Den könnt ihr runterladen unter more.de/post. Und ja, natürlich würde es mich auch freuen, wenn ihr je nach Plattform bewertet. Auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo auch immer ihr hört, auf YouTube natürlich. Und lasst es mich mal wissen, wie hat es euch mit Gast gefallen. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Und hören wir uns wieder, vor allen Dingen beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.